SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Jenny Bayen, hallo. Endlich ist es draußen so ein bisschen Frühling geworden und da kann man sich natürlich was Besseres vorstellen als zu arbeiten. Und deshalb reden wir heute über die Reduzierung von Arbeitszeit. In den letzten Jahren wurde da ja vor allem über die Vier-Tage-Woche gesprochen. Aber ist es wirklich für alle Unternehmen und Beschäftigte die richtige Wahl? Oder gibt es Alternativen, die besser funktionieren? Vor 2 Jahren haben dazu über 40 Unternehmen in Deutschland für eine Studie ein Experiment gestartet und die 4-Tage-Woche bei sich einfach mal ausprobiert. Jetzt, 2 Jahre später, gibt es eine Nachfolgestudie und eines der Ergebnisse ist, ein Großteil der Unternehmen macht grundsätzlich mit einer kürzeren Arbeitszeit weiter. Dazu gehört auch ein Orthopädiebetrieb in Lahnstein in Rheinland-Pfalz. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich vor Ort angeschaut, wie das Ganze funktioniert.
In der Orthopädietechnikwerkstatt Joe Team in Lahnstein werden Maßschuhe, Prothesen und Bandagen für Menschen gefertigt, die Bewegungsprobleme haben. Vor über 2 Jahren wurde ja die Arbeitszeit reduziert. Das freut die 23 Mitarbeiter sowie Orthopädie-Schuhmachermeister Tim Bachtem.
Es war ein interessantes Thema mit erstmal großer Skepsis auch, ob wir die Arbeitslast überhaupt schaffen können dann. Und bis heute muss ich sagen, eine große Entlastung ist, seine Freizeit doch ein bisschen nutzen zu können.
Ursprünglich sollte die Arbeitszeit um einen ganzen Tag pro Woche reduziert werden. Dafür hätten die Mitarbeiter an 4 Tagen die gleiche Leistung wie früher an 5 Tagen bringen müssen. Doch den Beschäftigten war das zu viel. Deshalb wurde nur um 4 Stunden pro Woche gekürzt. In der Praxis hieß das dann nicht jede Woche einen Tag frei, sondern nur alle 2 Wochen. Auch die Erwartungen von Firmenchef Thomas Jäger waren damals sehr groß.
Ich hatte tatsächlich die Erwartung, dass wir es schaffen, unsere Produktivität um mehr als 10% zu steigern. Ich hatte auch die Erwartung, dass es auf die Krankheitssituation einen positiven Einfluss hat. Und ich hatte die Erwartung, dass wir dadurch Bewerbungen bekommen, weil wir die Einzigen in unserer Branche sind, die das machen.
Aber es gab nicht weniger Krankheitstage und mehr Bewerbungen trudelten auch nicht ein. Gestiegen ist allerdings die Produktivität in Werkstatt und Verkauf.
Ich sehe ja, dass wir 10% weniger arbeiten, dass wir gleichzeitig aber auch mehr Umsatz gemacht haben. Das heißt, die Produktivität ist definitiv um mehr gestiegen als um 10%.
Aber es hat gedauert, bis es rund lief, erinnert sich Firmenchef Thomas Jäger.
Für das Projekt mussten wir mehr ändern, als wir das am Anfang gedacht haben, mehr Prozesse ändern, weil die Kommunikationswege natürlich abgebrochen sind. Alle Vollzeitkräfte waren von Montags bis Freitags da, jetzt fehlt immer wieder einer. Da mussten wir viele Lösungen finden und die haben wir auch gefunden.
Indem Prozesse optimiert und mehr moderne Technik sowie KI eingesetzt wurden. Eine Änderung gab es allerdings. Statt eines freien Tages alle 2 Wochen haben die Joe-Mitarbeiter jetzt jede Woche einen halben Tag zusätzlich frei, damit es in der Firma rund läuft. Und daran soll sich auch vorerst nichts ändern.
Wir haben das Gefühl, dass es so im Moment runder und besser läuft. Und deswegen glaube ich, dass es erstmal noch eine Weile so bleiben wird.
Ein Beitrag von Wolfgang Brauer über einen Orthopädiebetrieb, der auch 2 Jahre nach dem Experiment noch an der Arbeitszeitverkürzung festhält. Darüber wollen wir jetzt mit einem der Studienautoren sprechen, Carsten Meyer. Herr Meyer, warum war das denn für so viele der teilnehmenden Betriebe ein Erfolg?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Großteil dieser Unternehmen sich die Zeit genommen haben, daraus auch wirklich ein echtes Veränderungsprojekt zu machen. Das heißt, die haben von Anfang an Zeit investiert, eben nicht nur weniger Zeit zu arbeiten, sondern eben auch ihre Prozesse umzustellen. Und das hat sich am Ende gelohnt. Und das sieht man jetzt in den Zahlen, dass eben Arbeitgeberattraktivität sich verbessert hat, Work-Life-Balance sich verbessert hat, aber auch Innovation und Kreativität sich verbessert hat. Und das scheinen diese Unternehmen als Erfolg zu verbuchen.
Wissen Sie auch, was die Beschäftigten dazu gesagt haben zu diesem Experiment?
Ja, auch da sehen wir sehr positive Erkenntnisse. Das heißt, auch die Beschäftigten, die jetzt weiterhin in einer 4-Tage-Woche oder einer Arbeitszeitverkürzung arbeiten, sehen, dass sie sehr zufrieden sind mit ihrer Arbeit, dass das vor allem auch positive Effekte auf ihre physische, aber auch mentale Gesundheit hat, was wir sehr positiv finden. Und sie sagen auch, dass sie produktiver sind. Das heißt, dass sie gelernt haben, mit weniger Zeit eben das Gleiche zu erreichen und mit ihrer Zeit dementsprechend besser zu haushalten.
Knapp 1/3 der Unternehmen, die teilgenommen haben, machen mit der 4-Tage-Woche aber auch nicht weiter. Was sind denn deren Argumente dagegen?
Deren Argumente beziehen sich vor allem auf die wirtschaftliche Lage, die wir hier in Deutschland gerade vorfinden. Das heißt, die haben uns zurückgemeldet, dass sie zum Beispiel auf der einen Seite Auftragsspitzen hatten, aber auf der anderen Seite auch einfach wirtschaftliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass sie sich stärker priorisieren mussten, ihr Kerngeschäft wieder zum Laufen oder am Laufen zu halten. Und so ein 4-Tage-Woche-Projekt ist eben, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Veränderungsprojekt. Das braucht Investitionen, Zeit und Energie und die ist möglicherweise dann in einer solchen Zeit nicht gut einsetzbar. Es gibt aber auch unter diesen 30% Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir wollen das gerne machen, aber vielleicht nicht jetzt. Vielleicht machen wir es dann eben zu einem späteren Zeitpunkt.
Das heißt also, dass so eine starre 4-Tage-Woche auch nicht für alle Unternehmen die beste Lösung ist. Was wäre denn da die Alternative? Eine ganz normale 5-Tage-Woche wie vorher oder gibt es noch irgendwas dazwischen?
Also viele der Unternehmen, die mit uns gestartet haben, haben eigentlich mal mit der Idee begonnen, den klassischen freien Freitag zu wählen und sind dann im Prozess mit uns gemeinsam zu neuen Erkenntnissen gekommen. Zum Beispiel eben zu Wahlmodellen. In einem Unternehmen zum Beispiel darf man wählen, ob man die verkürzte Arbeitszeit in 5 oder in 4 Tagen umsetzen möchte. Das passt dann vielleicht zu unterschiedlichen Lebensphasen besonders gut. Oder es gibt auch Unternehmen, die eher Rotationsmodelle geführt haben. Das heißt, da arbeitet dann die eine Abteilung in der 4-Tage-Woche und die andere dann erst im nächsten Monat, bis zu saisonalen Modellen, also wo Unternehmen gemerkt haben, in gewissen Zeiten im Jahr können wir uns das sehr gut leisten und in anderen Zeiten eher weniger. Heißt, hier ist die 4-Tage-Woche eben nicht nur ein so Benefit, was man direkt rausgibt an Mitarbeitende, sondern auch immer ein Teil, ein Leistungsbestandteil. Immer erst dann, wenn man die Ziele gut erreichen kann, haben die hier dann auch ihr Arbeitsmodell umgesetzt.
Sie haben zu dem Thema zusammen mit Kolleginnen und Kollegen auch ein Buch geschrieben, das diese Woche erschienen ist. Das heißt Work-Life-Remix. Also Work-Life-Balance kennt inzwischen wahrscheinlich jeder, aber was ist denn Work-Life-Remix?
Ja, wir wollen mit dem Buch genau da ansetzen und sagen, dieser Gedanke, dass immer alles im Gleichgewicht sein muss, dass der definitiv überholt ist. Wir glauben stattdessen, dass sowohl Unternehmen als auch jeder Einzelne eigentlich für sich erstmal rausfinden muss, was ist denn der richtige Mix für mich? Und in dem Buch kann man das ganz praktisch wie in einem Mischpult einstellen. Wie viel Arbeitsort, Arbeitszeit, Flexibilisierung, aber auch sowas wie Verbindung und Struktur brauche ich eigentlich, um gut arbeiten zu können. Und wenn das jeder für sich gut machen kann, aber auch Unternehmen eben so neue Modelle gestalten, dann entsteht vielleicht nicht nur die klassische 4-Tage- oder die klassische 5-Tage-Woche, sondern eben ganz viele kreative und am besten Fall auch leistungsfähige Modelle, die am besten am Ende zur besseren Arbeit führen oder wie es Friedrich Merz sagen würde, vielleicht auch zu mehr Wirtschaftsaufschwung, aber eben nicht unbedingt immer mit mehr Arbeit oder weniger Arbeit, sondern eben mit dem passenden Mix.
Jetzt haben Sie sich so lange damit beschäftigt. Wie sieht denn für Sie eine perfekte Arbeitswoche aus?
Also ich habe schon seit 2014 eine 4-Tage-Woche, tatsächlich ganz klassisch mit einem freien Freitag, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich als Unternehmer da sehr flexibel herangehe und das ganz unterschiedlich gestalte. Ich arbeite zudem noch mit meiner Frau als Mitgründerin in unserer Firma zusammen. Das heißt, bei uns ist wirklich Arbeit und Leben absolut durchmixt. Und ja, mit 2 Kindern, die jetzt auch gerade in die Schule gekommen sind, ändert sich der Mix natürlich immer. Das heißt, ich würde sagen, es gibt gar nicht den idealen Mix, sondern für meine jetzige Lebensphase gibt es einen und dann in der nächsten Lebensphase wird wahrscheinlich wieder anders. Also wir müssen uns immer mal wieder ans Mischpult stellen und neu einstellen.
Sagt Carsten Meyer. Und wie genau dieser Mix genau aussieht, muss eben jeder Betrieb, jeder Mitarbeiter so ein bisschen für sich selbst rausfinden. Und apropos rausfinden, woher weiß ich eigentlich, welcher Job wirklich zu mir passt? Manchmal merkt man das ja leider erst im Arbeitsalltag. Und dann ist die Frage, traut man sich nochmal ganz neu anzufangen? Genau diesen Schritt hat die 25-jährige Sarah Hoffmann gewagt. Sie ist gelernte Konditorin und lässt sich aktuell umschulen zur Elektronikerin bei der Firma Trier Technologies in Stutensee. Unser Reporter Sven Huck hat sie bei der Arbeit getroffen.
Konzentriert sitzt Sarah Hoffmann mit einer Platine vor einem Messgerät. Sie prüft, ob die Platine in Ordnung ist.
Die Platinen laufen durch Tests und die Tests sagen dann, das und das ist kaputt oder das und das könnte kaputt sein. Dann guckt man sich die Platine an, guckt, wo der Fehler ist und misst nach und schaut nach, ob halt der Fehler tatsächlich da ist oder ob es was ganz anderes ist.
Die 25-Jährige ist jetzt im 2. Lehrjahr bei Trier Technologies. Sie will Elektronikerin für Geräte und Systeme werden. Das weltweit tätige Unternehmen entwickelt und fertigt Computerplatinen, Displays und gesamte Systeme, die für die Steuerung, Bedienung und Vernetzung von Geräten verwendet werden. Zum Beispiel in medizinischen Geräten, Navis oder Ticketautomaten. Schon etwas ganz anderes als Konditorin.
Es ist halt komplett unterschiedlich. In der Konditorei hat man auch ein bisschen mehr körperlich noch gearbeitet. Da hat man halt auch teilweise die 15 Kilo Säcke hin und her getragen, 20, 25 Kilo Eimer hin und her getragen und das hat man hier halt nicht.
Sie hat schon während der Ausbildung zur Konditorin gemerkt, dass dieser Beruf nichts für sie ist, erzählt Sarah Hoffmann. Die Ausbildung hat sie aber durchgezogen und zwar von 2019 bis 2022.
Schon nach so 1,5, 2 Jahren, also im letzten Jahr der Ausbildung habe ich schon gewusst, das will ich nicht machen. Ich habe die auf jeden Fall noch fertig gemacht. Ja, das war auch meiner Oma ganz wichtig, dass ich die noch fertig mache, dass ich wenigstens irgendwas habe.
Aber dann war Schluss als Konditorin. Sie hat sich umorientiert. Über eine Zeitarbeitsfirma kam sie zu Trier Technologies, war dann auch angestellt und es hat ihr gefallen, was sie gemacht hat. Deshalb hat sie sich für eine Ausbildung dort entschieden zur Elektronikerin für Geräte und Systeme. Das bringe Sicherheit, betont die 25-Jährige. Und sie sagt, Konditorin und Elektronikerin haben zumindest eines gemeinsam, filigrane Arbeit, denn jetzt hat sie es mit teils winzigen Teilen zu tun. Ihr Ausbilder Moritz Buchs bestätigt, die erste Ausbildung bringt der 25-Jährigen schon etwas in dem jetzt komplett anderen Bereich.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass sie diese filigranen Arbeiten sehr gut meistert. Und man hat auch am Anfang der Ausbildung direkt gemerkt, dass sie eben schon mal eine Ausbildung gemacht hat, mit den ganzen Prozessen vertraut ist. Und das hat ihr natürlich auch einen Vorsprung gegeben.
Die junge Frau hofft auch künftig beim Unternehmen zu arbeiten. Auf jeden Fall macht die Arbeit hier immer noch viel Spaß, sagt sie, es sei abwechslungsreich.
Ich mag es, mit den kleinen Teilen zu arbeiten und vor allem mag ich es auch, Fehler zu suchen. Und wenn dann was funktioniert, wo ich einen Fehler gefunden habe, finde ich das auch immer schön. Ich lerne, wie die verschiedenen Bauteile funktionieren. Ich lerne, wie die im System zusammen miteinander funktionieren.
Sie betont, wichtig ist natürlich auch der Rückhalt in der Familie. Und da komme auch Unterstützung von den Eltern.
Ein Beitrag von Sven Huck.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unsere Hörerin Monika aus Karlsruhe schreibt, mein Arbeitgeber weigert sich, mir dieses Jahr 4 Wochen Urlaub in den Sommerferien zu genehmigen. Er behauptet, man habe maximal einen Anspruch auf 3 Wochen zusammenhängenden Urlaub. Außerdem seien andere Arbeitnehmer vorrangig in den Sommerferien dran, zum Beispiel, weil sie ihre Familien besuchen wollen. Ich selbst habe aber 3 schulpflichtige Kinder. Soll ich jetzt den Betriebsrat einschalten oder die Gewerkschaft?
Ja, grundsätzlich macht es immer Sinn, Betriebsrat einzuschalten, weil es dann innerbetrieblich geklärt werden kann. Der Betriebsrat hat auch ein Mitbestimmungsrecht beim Urlaub. Die Gewerkschaft oder ein Anwalt kann natürlich die Rechtslage klären. Grundsätzlich gilt aber, dass man nicht nur einen Anspruch auf 3 Wochen zusammenhängenden Urlaub hat, sondern das Gesetz sieht eigentlich vor, dass der gesamte Jahresurlaub zusammenhängend genommen werden muss. Das betrifft jedenfalls den gesetzlichen Mindesturlaub. Das sind die berühmten 4 Wochen. Wenn der Arbeitgeber zusätzlichen Urlaub gewährt, dann kann er diesen anders regeln. Aber das heißt, grundsätzlich hätte man auf 4 Wochen zusammenhängenden Urlaub einen Rechtsanspruch. Die Frage, wer jetzt vorrangig in den Sommerferien dran ist, ist natürlich kompliziert. Hängt auch von betrieblichen Regeln ab, die mit dem Betriebsrat vielleicht vereinbart worden sind. Aber bei 3 schulpflichtigen Kindern, da würde ich mal vermuten, da wird man auch unter den bevorzugten Gruppen zu zählen sein, die vorrangig in den Sommerferien Urlaub machen können. Und 3 Wochen, denke ich, wären dann auch möglich. Wenn man da keine Einigung erzielt, kann man auch den Urlaub per einstweiliger Verfügung am Arbeitsgericht durchsetzen. Ja, da muss man allerdings schnell sein nach der Ablehnung. Da darf man nicht zu lange warten und noch hoffen, dass es vielleicht noch eine Lösung gibt. Ne, dann muss man zum Anwalt oder zur Gewerkschaft gehen und notfalls den Urlaubsanspruch durchsetzen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war der SWR1 Arbeitsplatz Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Also vielleicht bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.